Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz. Ich bin Fußballreporter beim Blick und mir vis-à-vis sitzt Sven Schoch, auch Fußballreporter beim Blick. Hallo Sven.
Hallo Flo.
Ich habe gedacht, nach so einem Göpp-Wochenende, wir gehen einfach jeden Göpp-Match von oben runter durch.
Das ist ganz in meinem Sinn, weil ich bin natürlich selbstverständlich auf die Seite gegangen und all die Livestreams konsumiert. Und habe dann am Abend noch ein Resümee gezogen und geschaut, wer am meisten Goal geschossen hat, wer mit dem höchsten Sieg von dannen gezogen ist. Weil im Schweizer Cup ist es ja bekannt, dass in der ersten Runde jedes Mal mindestens 3-4 riesige Überraschungen gibt.
So auch das mal.
Quizfrage.
Ja.
Höchster Sieg.
Ich nehme mal Lugano, oder?
Richtig, 10-1. Lugano. Das darf man ja nicht erwarten von einem Superligist, der verlustpunktlos ist.
10-1. Und dort ist mir aufgefallen, also nur jetzt ganz kurz, wer jetzt darauf hofft, dass wir auch noch irgendwie alle zweiten und Drittligisten durchgehen. Nein, wir gehen nicht jeden Cup-Match durch. Wir gehen auch nicht jeden Cup-Match von den Superligisten durch. Es ist sonst noch anders gelaufen. Transfermässig, hintergrundmässig und ich habe nur am Ende von der letzten Folge gedacht, Super League, die neue Staffel, die jetzt angelaufen ist, mehr hat sie schon ein bisschen. Es hat schon so viele Geschichten. Aber wenn wir jetzt gerade in Lugano gesehen sind, Beckham Castro.
Klingender Name. David kommt übrigens auch noch vor. Ich glaube, etwa 4 Namen. Und wir konzentrieren uns natürlich auf David Beckham. Was für ein Klang in der Schweizer Provinz, wo bis in das Heimspiel kam. Es war also nicht irgendwo in einem Seitental vom Verzaskatal, sondern sie haben daheim gespielt, Lugano. Und er hat sich jetzt verewigt in der Torschützenliste. 3-mal getroffen. Du siehst, ich habe recherchiert.
Vor allem nicht nur 3-mal drauf. Ich habe den Match genau so lange geschaut, bis 1-0 gefallen ist. Das ist, glaube ich, 5 Minuten gegangen oder so. Und er hat also nicht, also, wenn er 1-0 geschossen hat, und das ist ein klassisches Abstauber-Goal aus 2,5 Meter Distanz, hat er 3 Jubelgesten ausprobiert. Also, hat 2 mit der Hand gemacht und dann hat er gefunden, das reicht noch nicht. Er muss jetzt noch am Pfosten sitzen. Finde ich schon noch geil. Und wenn der Gio Calcio schon eine Grösse im Tessiner Fußball ist ein Zweitligist.
Ich muss da schnell einwerfen. Ich bin ja im hohen Norden gsi, vor einer friesischen Insel, und dort hat einmal pro Woche ein Äpfeltorten-Spiel stattgefunden, also ein Turnier, nicht nur ein Spiel. Und mir ist dort aufgefallen, dass so ab 9 diverse Jubelgesten zum Zug gekommen sind. Also ich glaube, das ist mittlerweile sehr weit verbreitet. Da sind wir einfach nicht mehr ganz up to date.
Ja, also ich habe auf jeden Fall, aber gut, ich hätte nachher noch schauen, was er nach dem zweiten, nach dem dritten Goal gemacht hat. Nein, aber komm, wir fangen nebeneinander an. Wir fangen bei mir daheim an in Basel. 6-1 gegen Courtetel, auch sehr schnell, nach 17 Minuten ist 3-0 gesehen und so, und haben wir den Match abhökeln. Und am nächsten Tag ist der grosse FC Barcelona ins Joggeli gekommen. Und dann haben wir 2-5 verloren, ist auch nicht drauf angekommen, ist von Anfang an, es ist halt einfach ein Testspiel. Es ist immerhin ausverkauft gewesen, es hat ein paar Leute gehabt, die sich Tickets gekauft haben, um dann zu pfeifen, wenn der Lamine Yamal eingewechselt wird. Begriff, ich komme nicht ganz draus, warum gehst du denn den Match schauen, aber okay. Ich habe nach 15 Sekunden geschaut, wer der Spieler vom FCB schon hinten rechts geschaut hat. Das ist der Evan Senaya gewesen, der ist aus dem eigenen Nachwuchs, ist aber irgendwie in Paris geboren, hat man irgendwie jung geholt. Und da habe ich gedacht, der kann nicht Rechtsverteidiger sein. Das ist er auch nicht. Das ist ein Offensivspieler, den will man irgendwie umbauen. Und ich habe das Gefühl, da, ja. Ich habe nicht viele Szenen gesehen, wo er richtig gestanden ist. Also da gibt es noch etwas zu tun. Dann hat im Zentrum der Jonas Harder zum ersten Mal gespielt. Der ist schon aus Italien gekommen, mit viel Trainingsrückstand. Und noch bevor die eine Szene, die dann zum Goal fällt, habe ich gedacht, der gefällt mir irgendwie. Aber ich hätte jetzt nicht können sagen, warum. Vielleicht ist es rein körperhaltig oder so, weil viel am Ball sind sie ja nicht gewesen. Und dann schießt Jean Ducouré, wird er ausgesprochen, hat extra nachgefragt, obwohl er Ducour geschrieben wird, aber er wird Ducouré offensichtlich ausgesprochen, 17-jähriger Zentrumspieler, schießt das 1-1 zwischendurch und den Rest des Matches kann man eigentlich, muss man sich nicht gross unterhalten.
Ist eigentlich noch spannend, oder? Wenn man in der Promotion League zweimal verliert und kein Goal macht und dann kommt der spanische Meister mit diversen Weltmeistern. Er ist mit dem Finish dann auf dem Feld, aber wenn man jetzt 1-1 macht, ist ein guter Einstieg, würde ich mal sagen, auf der Fußballbühne. Aber ja, Ich habe also wirklich gestern auch spät abends mir das Spiel noch ein bisschen angeschaut, weil es mich auch ein bisschen interessiert hat, wie sich der FC Basel da präsentiert. Und es hat ein bisschen ausgesehen wie so ein Zukunftslabor. Und es ist schon noch, also, ja, es ist nur ein Testspiel, gebe ich dir recht, aber es hat 36'000 Zuschauer im Stadion. Und auch der Goalie von Basel, kannst du mir ein bisschen helfen, wie man den ausspricht? Ist das ein Doppelbürger?
Man tut nur die Abkürzung, hat nur einen Namen hinten drauf, obwohl es irgendwie sieben Namen hat.
Brasilianische Herkunft, Doppelbürger, oder?
Genau.
Ja. Und ja, es sind da spannende Namen auftaucht, aber es hat ja einen gewissen Hintergrund, wieso, dass wir jetzt auf den 17-Jährigen kommen, oder? Im Schaufenster gestanden, wie viele Basler sich gerne wahrscheinlich ein Schaufenster wünschen würden. Europa Cup haben sie jetzt das Jahr nicht. Darum kommt so im 2-Wochen-Takt die Grössen aus dem internationalen Fußball ein Testspiel machen,
genau,
in Basel. Ja, was glaubst du, wie lange dürfen wir den bewundern? Ab wann können wir ihn bewundern?
Ich finde, das ist ein mega spannender... Also, ich will den jetzt nicht aufjubeln, oder? Er ist 17 Jahre jung, alles, also muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber ich glaube, das ist so ein interessanter, wenn man da jetzt weiter beobachtet, so wie geht der FCB mit seinen Jungen um? Und da meine ich nicht mit denen, wo man mit 18 oder 19 irgendwie aus der Serie C holt oder so, sondern die, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Und ich weiss, dass der Stefan Lichtsteiner ihn gut findet. Sonst hat er ihn jetzt nicht zum vierten, hat jetzt schon zum vierten Mal schuten im Testspiel. Ich glaube, hat 4 Testspiele, hat er 2 Goal, 2 Assist. Natürlich, das sind eben ein Testspiel, so, aber der Stefan Lichtsteiner scheint den interessant zu finden. Ich weiss nicht, ob alle im Club so wahnsinnig interessant finden. Er ist auch noch wahnsinnig dünn, er ist ein filigraner Spieler, ist ein Zehner, der eigentlich viel gerne mit dem Ball shooten will. Den haben sie jetzt nicht gehabt gegen Barcelona, oder? Er hat eigentlich nur eine Szene, so. Also, aber diese Szene ist halt ein Goal. Und ja, man hat ja das Gefühl, beim FCB, der Weg gegen Uffen in die erste Mannschaft, der ist einfach verstopft. Also, dort geht praktisch nichts. Es sind jetzt auch der Sommer, oder sind wieder ganz viele Spieler gekommen, die sind ja auch alle jung, die kommen. Sind ja auch alles Entwicklungsspieler, oder? Sie kommen einfach nicht aus dem eigenen Nachwuchs. Und von dem her ist das, natürlich kann das jetzt auch sein, dass er sich nicht mehr weiterentwickelt, dass er stehen bleibt. Also in dem Alter kann das alles passieren, kann sein, dass er explodiert. Aber wird der weiterhin die Chance bekommen, dürfte er vielleicht ab und zu mal eine Viertelstunde da, eine Viertelstunde dort shooten. In einem anderen Club, oder blöd gesagt auch vor 10 Jahren bei irgendeinem Schweizer Club, man hat einen 17-Jährigen gehabt, der gegen Barcelona trifft, hat man geschaut, okay, den müssen wir jetzt gerade, oder, den probieren wir einzubauen, das ist Wertsteigerung, das ist gut für den eigenen Nachwuchs und so. Und beim FCB haben wir das Gefühl, ja, also schauen wir mal, oder? Und es werden wahnsinnig viele Junge einfach abgeben, oder? Bei Lugano hat jetzt einen im zentralen Mittelfeld im Köp gespielt, der beim FCB war, noch bis vor kurzem, ein 18- oder 19-Jähriger. Ja.
Es gibt also ein Pendant in einer anderen Sportart, ZSC Lions. Die haben auch gefühlt die halbe Liga ausgebildet. So weit ist jetzt der FC Basel nicht. Und der Unterschied ist, ZSC Lions sind im Schnitt sehr erfolgreich. Also sie sind top of top. Und dort höre ich das auch oft. Man leistet sich eine extrem grosse Nachwuchsbubble, also eine ganze Pyramide. Und eigentlich am Schluss ist alles verstopft, weil die ersten 22 sind einfach klar höher eingestuft und man hat ja mit denen Erfolg. Man muss ja die Leute unterhalten. Entgegen allen Meinungen, wie man meint, im Hockey ist ja, gilt es ja 52 Runden, dann geht es um nichts. Aber es sind ja dann immer 12'000 Leute da, die ganz viel Geld ausgeben. Und dort hörst du das auch häufig. Und in Basel hätte ich jetzt die Diskussion ein bisschen früher erwartet, weil früher hat man einen Sockel gehabt, wo man einfach nie drunter gefallen ist, oder? Da hat man jahrelang auf europäischer Bühne wollen mithalten mit Vereinen wie Benfica Lissabon, wo man heute keine Chance hat. Aktuell ein Schweizer Verein hat keine Chance, haben wir jetzt zuletzt mit St. Gallen gesehen. Und jetzt, vom Gefühl, müsste es ja wie jetzt die beste Möglichkeit sein, für solche Spieler da Fuß zu fassen. Und das Modell von Basel, das hast du angesprochen, ist, ist wie eine Transferscheibe, oder? Also, es ist, das ganze Modell ist auf das aufgebaut. Und jetzt bin ich gespannt. Du hast gesagt, ja, allzu viel haben die Chancen nicht. Der Kolota ist auch so ein Spieler, oder? Wo ich das Gefühl habe, der ist mit Ankunft Lichtsteiner, ist der aufgekommen. Man hat dann zwar jetzt ein bisschen ein paar Rückschläge gehabt, oder? Ist, glaube ich, auch schwierig, sich dann wieder einzuordnen, wenn man plötzlich dann gesetzt ist. In so einem Team, der Name ist immer noch gross. Die Klassierungen sind jetzt nicht unbedingt nur gross gewesen in Basel, aber ich glaube, es steht und fällt damit, wie sich der Trainer orientiert. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon beim Stefan Lichtsteiner, dass er eben schon den Mut aufbringt, das durchzusetzen. Und wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher können reden, wie sein Standing innerhalb des Vereins ist und wie gesichert das seine Zukunft ist. Aber ich glaube, dass solche Momente ihm werden helfen und selbstverständlich dem jungen Spieler auch. Wenn er merkt, dass da aussen ein starker Charakter steht, wo vielleicht entgegen von der Vereinspolitik, also ich kenne jetzt auch nicht die Details, von was mit wem vorhanden, wo sich vielleicht einfach einmal festlegt und sagt, das ist mein Ensemble, das ist mein Talent und das ist meine Zukunftshoffnung und die baue ich jetzt ein und zwar im Hier und Jetzt. Und dann steht es und fällt es mit dem Resultat. Das ist logisch. Also er wird nicht unter Druck kommen, wenn er mit dieser Art und Weise zu Erfolg kommt. Und
ich habe, also man muss immer unterscheiden zwischen was man das Gefühl hat, dass das richtig war und was wirklich wird passieren. Ich habe das Gefühl, Stefan Lichtsteiner hat seine Zukunft in Basel eigentlich schon hinter sich. Ich habe das Gefühl, er wird das merken. Also es ist wirklich krass, so wie ich das mitbekomme, ist eigentlich jedes Spiel für ihn ein Endspiel. Ich weiß nicht, warum, dass man dann so in die Saison reingeht mit dem Trainer. Aber so, ich habe das Gefühl, jetzt hat er, also nächstes ist am Wochenende der FCZ, das sage ich jetzt, ist möglich, dass man gewinnt, aber es ist wie so, es muss immer der Sieg sein. Und sonst wird das relativ schnell enden.
Wenn das so wäre, das würde ich jetzt nicht per se einfach in Abrede stellen. Ich nehme ja die Signale auch wahr aus Basel, wie unruhig und nervös und die Aussendarstellung, wie viele Themen das da offen sind. Aber der Weg vom FC Basel, so wie er jetzt aufgestellt ist, was ich höre aus Basel, dass immer für alle Türen offen stehen, bis ganz oben, da wird ja kein Trainer der Welt Erfolg haben. Also ein Trainer, der vor einer Mannschaft steht und weiss, wenn ich irgendeinen unpopulären Entscheid fallen tue, hat der Spieler jederzeit die Möglichkeit, über viel verschlungene Umwege dann noch an eine andere Stelle zu gelangen. Und solange auch der Sportchef-Problematik, also dort ist der Valentin Stocker eingesetzt, der von Anfang an sagt, ich mache das mal auf Zusehen hin. Ich finde, der Valentin Stocker eine gute Personalie. Das ist 100% einer, der den FC Basel versteht. Aber solange der sagt, wenn ich Albrecht zulasse von Thun, der sagt, das ist ein 24-Stunden-Job, und er sagt von Anfang an, ich grenze mich ab, was ja eigentlich auch für ihn spricht, aber was auch nicht der Realität entspricht in dem Business, das wissen wir als Journalisten, dass man sich da nicht einfach von 9 bis 5 um etwas kümmern kann. Solange das alles so fragil aufgebaut ist, und dann haben wir noch einen ehemaligen Scout als Kaderplaner, der ja auch wieder etwas anderes ist als Scouten, da muss man ja mit den Leuten kommunizieren. Ich spreche ihm überhaupt nicht ab, dass er das nicht könnte, aber das ganze Konstrukt und ein Präsident, der nach wie vor ganz nah am Feld steht und wo, wenn ich mich im Fankreisen umhöre, wo ein Weg fährt, der einfach die Hälfte nicht tragen kann, das ist einfach per se Unruhe garantiert. Und dann hast du einen Trainer, ja, hast ihn engagiert. Also ich glaube, man hat sich ja vorher mit ihm unterhalten. Weiss, was er für Wert hat und wie er tickt. Und über die Aussendarstellung kann man immer diskutieren, ob jetzt im richtigen Moment Presse kritisierst nach einem Sieg. Das ist eine andere Geschichte. Aber man weiss, wie der Stefan Lichtsteiner tickt. Was er für Wert hat, aufgebaut hat, und er 20 Jahre lang gelebt hat als Spieler. Und die streift er nicht einfach ab, wenn er jetzt Trainer ist. Man hat das alles gewusst. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wacht es in Basel auf. Oh wow, der hat eine eigene Meinung. Was? Der setzt eigene Sachen durch. Der hat sich verselbstständigt. Der setzt den Scheck auf die Bank. Auch das ist ein Politikum in Basel, oder? Bei mal seine Statistiken anschauen, er hat glaub, 39 Score-Punkte gehabt, als Meister geworden sind. Also, ein unbestrittener Superstar-Status. Dann ist es nicht mehr so gut gelaufen. Dann hat es einen Trainerwechsel gegeben. Hat sich mit einer Triplette vom alten Trainer verabschiedet. Seitdem ist er, glaube ich, in 15 oder 16 Matchen auf 2 Goal gekommen. Jetzt in der neuen ist noch eins dazugekommen. Kein Assist mehr. Also, all die verschiedenen Felder. Der nächste, der kommt, klar, er hat nicht mit ihm schon in der Nationalmannschaft gekifelt und ist auf der Seite miteinander Diskussionen und den Weltfußball diskutiert, aber auch der wird ja all die Problemfelder dann vorfinden Anspruchsfelder, sind nicht alles nur Probleme. Und da ändert, also da wird nichts ändern. Also der Trainer bleibt in dem Fall eine Figur, die von Woche zu Woche lebt in Basel.
So ist der Club. So ist der Club aufgestellt, ja. Ich bin auch total gespannt, falls es denn zu dem Trainerwechsel kommt, weißt du, wie die Reaktionen sind. Ich muss schon sagen, jetzt bei den Fans kommt Stefan Lierscher nicht wahnsinnig gut an. Es ist aber auch nicht so, dass die Fans wahnsinnig lässig finden, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft wird jedes Mal, jede Saison einmal komplett durchgewechselt. Ich meine, wenn du jetzt so das Kader anschaust, musst du sagen, wenn du jeden einzelnen Spiel schaust, dann ist ja der ist mega interessant, der kann total interessant sein, oder? Der Akbe Victory, ist einer, wo man denkt, okay, wow, da haben sie jetzt ein Juwel geholt, oder der funktioniert gerade, zack. Malachowski hat wahnsinnig interessant wirkt und so. Also, das kann auch alles irgendwie mit ein bisschen Fantasie, kann das auch wahnsinnig lässig werden, oder? Es ist nur so wie die Frage, darf irgendjemand so lange an dem umeinander bauen, bis es dann auch wirklich funktioniert. Aber lassen wir doch jetzt, den FCB mal und, nach dem Klassiker habe ich das Gefühl, weiss man denn schon wieder wahnsinnig viel mehr. Der Goalie, den du vorher gesagt hast, weil ich einfach, er heisst so einen langen Namen, dass ich's auch nicht schaffe. Aber er wird nur Renato genannt. In Bahia geboren, nachher in Italien und jetzt beim FCB die klassische Goalie-Laufbahn, wo man halt einfach so hat. Hat eine Riesenparade, ich habe wirklich das
linear angeschaut, ja. Bin schnell durchgerauscht in das Spiel, ja. Und die Parade ist mir also nicht entgangen und die ist mir auch noch ein paar Minuten geblieben, also Ansatz ist da.
Er hat einen Vertrag bis 2030 beim FCB. Was auch immer das bedeutet. Wo an wollen wir denn als nächstes gehen? Wenn wir schon den Klassiker angesprochen haben.
Liegt auf der Hand.
Zum FCZ. Und ich will nicht wirklich über gar kein Göppspiel reden, aber dort die zweite Halbzeit gegen Tucke. Und ich habe schon ein Match gemacht in Tugge. Ich habe schon Cup-Match in Tugge berichtet. In einem regnerischen November hat mal der Mohamed Salah unter anderem ein Goal geschossen. Und natürlich ist das, der Rasen ist halt nicht irgendwie gerade Superleague-mässig und so. Und die anderen sind
also der Goalie hat, glaube ich, schon für eine Nationalmannschaft gespielt, Pintus. Das weiss ich jetzt per Zufall, weil er aus meinem Stammclub in Wiel kommt. Und der hat es also für seine Verhältnisse sehr weit gebracht, bis, glaube ich, in die asiatische Champions League. Also, es ist jetzt nicht ein klassischer Erstliga-Goalie, aber ich bin bei dir, es ist der FC Tugge.
Es ist eine gute Erstligamannschaft, also vierthöchste Liga. Und was ich dort in der zweiten Halbzeit vom FCZ gesehen habe, das haben wir wirklich, wirklich zu denken gegeben. Also, sie haben 2-1 gewonnen, Job erfüllt, sie sind nie hintergelegen, Und eben, so Match haben ihre eigene Geschichte und im Schnitt geht es einfach darum, dass man nicht rausgeht. Von dem her Job erfüllt. Aber wegen dem muss man ja dann trotzdem nicht den 15 Meter Pass nach links einfach ins Juhe reinhauen, oder? Das müsste ja trotzdem möglich sein, dass der ankommt.
Also ich glaube, angenehm ist es nie. Es ist sowieso eher eine Strafaufgabe, die erste Runde, oder? Vielleicht, wenn du so einen Ausflug kannst machen, irgendwo in einem Seitental, wo selbst alle froh sind, dass du mal da gewesen bist. Aber Tugge, eben, die sind alle gut ausgebildet. Und wenn du dort antrittst, ohne Selbstvertrauen, Und das 0-5 in Lugano, ich glaube, das hat nachgeholt. Also ich zumindest habe den Start vom FCZ in die Saison als relativ positiv angeschaut, die ersten zwei Matches. Das ist eine Mannschaft, wo glaube zum Teil 8 aus dem eigenen Nachwuchs vom Platz gestanden sind, mit dem Ersatzgoalie, weil der Hauptgoalie noch angeschlagen ist. Und mit all diesen Verwerfungen, die es gegeben hat letzte Saison, mit dem Chaos rundum, dass die Malenovic-Saga, und ich glaube, der hat sich wirklich tief innen verankert. Und der Koller hat für irgendwie Strukturen können schaffen, aber in alle einzelnen Köpfe kommt er wahrscheinlich noch nicht innerhalb von der ersten 6, 7, 8 Wochen. Und dann kommst du in Lugano unter Trainer und hast das Gefühl, das sind wie Klassenunterschiede. Also nicht nur eine, sondern zwei. Und Lugano hat dann irgendwann einmal den Fuß vom Gaspedal genommen. Sie sind überrollt worden. Und ich glaube einfach, also ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört von Cedric Cesiger von IB, der so ein bisschen einen Einblick gegeben hat, wie das mit dem Druck geht und wie mit dem Privat manchmal einfach nicht ganz zu Schlag kommst mit all dem. Und jetzt stehen da diverse auf dem Platz, wo noch nicht viele Kilometer in der Beine haben in der Super League. Also wenn ich jetzt mal sagen möchte, ja, klar ist der FCZ da logisch klarer Favorit, aber wenn du es 1-1 anschaust, wer da alles aufgelaufen ist. Und ja, es gibt keinen Grund für einen Profifußballer den Ball ins Auge zu hauen, aber das ist für mich immer das erste Zeichen, es ist einfach kein Selbstbewusstsein rum. Und der Kohler ist dran. Ich glaube, all die Zerrüttungen und Verwerfungen, wie ich es vorher kurz angetönt, irgendwie wieder in ein Mass und in ein Lot zu bringen. Und dann kommt noch dazu, so wie ich das interpretiere von den Leuten, die am Hebel sitzen, es ist kein Geld rum, um die Mannschaft jetzt zu verstärken. Das mit dieser Mannschaft gehen sie jetzt in die nächsten 6 Monate, oder mindestens in die nächsten 6 Monate. Und es droht eher noch ein Abgang vom Frontmann, vom Kenny, wenn es dort würde stimmen, also wenn beide Parteien überzeugt sind, dass das dem entspricht, was er hat an Qualität, dann ist auch der weg.
Das ist meine Frage gewesen, die ich dir stellen wollte. Mhm. Wenn du mit dem Team in die Saison reingehst, also höher als Platz 9, kannst du nicht anvisieren.
Ich habe mal eine Wette abschliessen, dass sie vor dem FC Basel klassiert sind. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich die noch abschliessen will. Weil, ja, eben, Basel ist eine andere Qualität und andere Themen. Und bei Zürich könnte ich mir einfach vorstellen, das sind Spieler, die sich schon jahrelang kennen. Die sind gemeinsam gewachsen, die sind rausgekommen. Und wenn wir immer davon reden, dass Zürich so eine Akademie hat. Und Zürich hat ein riesiges Einzugsgebiet. Und ich glaube, auch der Malenovic, bei all dem, was er in Sand gesetzt hat, ganz oben, dort ist nicht alles falsch gewesen, was sie dort entschieden haben. Und ich glaube, dass es eine grosse Dichte gibt an Talent und an Spielern, die den Weg könnten machen und werden machen. Das hat übrigens auch sehr viele in der Liga mit der FCZ-Vergangenheit. Und es hat auch jetzt wieder Transfers gegeben, wo wir junge wegtransferiert, weil sie gar keinen Platz haben. Obwohl wir da nicht von einem Spitzenclub reden, aber selbst da gibt es keine vorigen Plätze für die vielen ich glaube, sie haben etwa 40 U21 Spieler. Und haben ja ein Kader gehabt von etwa 35 auf Profi-Level. Und ich glaube, dass die Mannschaft schon genug Talent hat und genug Entwicklungspotenzial, um nach wie vor vor einem GC zu sein, vor einem Vaduz. Das glaube ich. Also.
Du sag was ich so höre von den Grasshoppers, ist, dass die langsam das Gefühl haben, hey, ich glaube, diese Saison beenden wir vor dem FCZ.
Ja. Ja, da kommen wir nachher noch dazu, ob das jetzt die Transferbomben sind, die die ganze Saison werden umschreiben im Alleingang für GC. Ich glaube einfach, dass Zürich, das habe ich schon lange mal, also schon vor der Saison gesagt, wenn ein Marcel Koller klar ist, sein langjähriger Agent im Beratungsmandat vom Präsidenten, klar gibt es Gründe, wieso dass er da herkommt, aber ein Marcel Koller hat 30 Jahre Karriere gemacht, der lässt sich nicht auf ein Himmelfahrtskommando ein und kommt da an und wird Woche für Woche vorgeführt und ist völlig überrascht, was er jetzt... Ich glaube, das macht der nicht. Der ist ein genug Profi. Und der sieht ganz sicher in dem ganzen Universum von Nachwuchsspielern, und es sind ja nicht alles Nachwuchsspieler, also wir haben dann doch noch ein paar, die über 20 sind im Kader. Ich glaube, dass der das für möglich halten, dass die tatsächlich noch besser werden. Und so wie sie jetzt in Tucker spielen und in Lugano, müssen sie ganz einen hohen Preis zahlen, um den Sparkurs durchzuziehen, weil sie einfach in den letzten zwei Jahren etwa 20 Millionen wahrscheinlich ins Sand gesetzt haben, mit allem Möglichen. Und nach meinen Informationen haben sie gar keinen anderen Weg.
Also sie, mit dem Team?
Mit dem Team. Also wenn da jetzt ein Transfer kommt, dann ist alles, was ich bis jetzt gehört habe, falsch. Und dann müssen sich aber auch, dann müssen ein paar auch einen kompletten U-Turn machen. Ich glaube, dass das Geld nicht da ist. Also ich glaube, es ist wirklich darum gegangen, da sind so viele Millionen, so viel Liquidität, die nicht mehr da war nach dem Chaos, wo man da zwei Jahre gehabt hat. Und Verträge, die ewig gelaufen sind und dotiert sind. Ich meine, Stichwort Segura.
Jorge Segura, immer noch
Segura ist immer noch da und kassiert, glaube ich, richtig viel Geld für das. Also, da wären wir beide, könnten wir uns, glaube ich, zurücklehnen für die nächsten drei Jahre.
Du hast schlecht verhandelt.
Ich habe schlecht verhandelt.
Also ich glaube, hast du Segura.
Aber deine Qualität ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Jorge Segura. Nein, also man ist wie gefangen in dem, was war. Und um den Ausweg zu finden, gibt es nur den. Und ich glaube, das wird die Saison, wo sie leiden müssen. Und es hat, glaube ich, auch niemand anders etwas erzählt, oder? Es hat nicht mehr von Europa gegeben, redet niemand mehr. Also jetzt geht es darum, den Laden zu stabilisieren und irgendwie durch die Saison zu kommen. Aber ich glaube doch mit einem Konzept. Also das ist für mich etwas anderes als letzte Saison. Letzte Saison habe ich gar kein Konzept mehr gesehen. Also da hat im Wochentakt die Stossrichtung geändert. Und jetzt ist es, glaube ich, klar, mit was und mit wem. Und es gibt keinen Umbruch mehr. Der ist passiert. Und ja, jetzt, also, gut, du hast also vorhin gesagt, es wird schwierig. Also selbst in Tucker wird es schwierig.
Also man schießt dann ins kalte Wasser und dann müssen sie halt schwimmen. Dann gehen wir doch gerade schnell zum Stadtrival GC. Mhm. Auch sehr souverän weitergekommen. Da haben wir noch das Gefühl am Anfang, wenn wir so die Runde angeschaut haben, das könnte eigentlich der sein, der am meisten ins Schlingern geraten. Das ist aber nicht passiert. Aber was vor allem interessant ist, GC holt zwei Spieler zurück. Mit GC Vergangenheit, der Giotto Morandi 27 und der Julian von Moos 25. Mhm. Und der Giotto ist, glaube ich, ein bisschen umstrittener als Transfer, als der Julian von Moos. Da ganz kurz zum Julian. Jetzt ist er 25. Hat, glaube ich, ab 18 als grosses Talent gegolten. Oder so.
Ist er so.
Und schnell, wendig, trickreich, Zug aufs Goal. Ich habe es schnell rausgeschrieben. Letzte Saison 17 Spiele verletzt und passt. Vorletzte Saison 18 Spiele verletzt und passt. 23, 24, 11 Spiele, das Jahr vorher 11 Spiele. 21, 22 hat eine gute Saison gehabt, nur 2 Spiele krank. Die Saison vorher 8 Spiele, die Saison vorher 12 Spiele, die Saison vorher 10 Spiele. Also das heisst, im Schnitt ein Drittel von der Saison ist er krank oder verletzt. Ich wünsche ihm nicht, dass es jetzt wieder so ist, aber auch die letzte, wo er bei Luzern sonst eigentlich zu seinen Minuten gekommen ist, 17 Spiele verpasst. Ja, ist das, und natürlich, also er ist eher, also der Goalgetter ist er nicht. Er ist eher der, der über den Speed, über die Seite kommt und so. Ja. Also seine Passqualität ist gut. Er hat bei Luzern, ich bin noch vorher schnell Statistik anschauen, hat eine sehr gute, seine Mitspieler häufig in gute Positionen gebracht. Selber hat er nicht einmal viele Chancen, sich erarbeitet kann, auch mit dem Spielstil, dass er bei Luzern vielleicht eher ein bisschen von der Seite gekommen ist, zu tun hat. Was hast du das Gefühl?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn zufälligerweise mal kennenlernen, wie der U17-Nationalmannschaft war. Als hoch, höflich wahrgenommen. Und man hat mir damals gesagt, den musst du im Auge behalten. Der hat extreme Veranlagungen. Der hat einen feinen Fuß und hat Geschwindigkeit. Und zwei gute Voraussetzungen. Und selbstverständlich habe ich mir die Statistiken vorhin auch angeschaut. Mir ist gerade ein Auge gestochen. Ich würde sogar sagen, eben 50% von den letzten zwei Jahren verpasst. Und die Verantwortlichen, die wir jetzt abgegeben haben, die bedauern das sehr.
Also ist bei Servet gewesen?
Ja, beide sind Servet. Ja, ist bei Servet jetzt ganz kurz zurück, oder? Ein Flieger tut uns da terrorisieren. Ihm steht Gesundheit bis jetzt im Weg. Er ist ein bisschen fragil und vielleicht er führt den Ball auch relativ lang. Es gibt auch zwei, drei Aktionen, wo er dann so reinläuft, oder? Und ich glaube, als Typ absolut pflegeleicht, guter Typ. Also, er hat eigentlich alle Voraussetzungen. Aber mit dem Fragezeichen, reiss jetzt das ab, ihm sehr zu wünschen, dass es nicht mehr passiert. Aber wenn es eben über so viele Jahre passiert, ist mega, eben, wenn wir keine Fernanalyse machen, was das liegt, ob du, wenn dann irgendwie der Druck zu gross wird, oder eben du, die Art und Weise vom Fußball, den du spielen musst, das kommt ja alles zusammen, oder? Das ist wirklich, ist eigentlich ein bisschen tragisch, ja. Sonst wäre der niemals bei GC. Also, es ist für GC natürlich fast ein Glücksfall, so dumm es tönt, dass er sich so schwer da hat im körperlichen Kontext. Und der John Tomorandi, der ist wie ganz eine andere Geschichte, oder? Das ist, in Genf trauert, oder weint man einfach keinen einzigen, nur eine halbe Träne an. Hat ein bisschen Pech gehabt, der, der ihn geholt hat, ist dann abgesprungen, oder?
Also, der eine Weile.
Ja,
du bist auf dem Kabeltisch bei GC, oder?
Ja, wo man sich jeder noch genau können bedienen.
Wobei dort, also das, der Abgang,
unfriendly.
Es ist nicht schön gewesen. Also
nein,
es ist
nicht schön gewesen.
Mit mehreren Folgen ist das abgefilmt worden. Er hat, also nicht er hat, er hat eine Klausel im Vertrag gehabt. Wenn er so und so viel Spiel gemacht hat, hat sich der Vertrag automatisch verlängert. Hat einige Spieler gehabt, damals bei GC, die einen Vertrag gehabt haben. Und es ist klar gewesen, dass er keinen Bock hat darauf, dass der Vertrag sich verlängert. Er ist dann verletzt gewesen. Es ist dann aber auch so gewesen, dass der Spielerberater sehr offen gesagt hat, ja, nein, wir wollen weg. Also von dem her kann man auch sagen, ehrlich, also offen, oder? Das ist klar, wir wollen nicht nochmal eine Saison bei GC machen. Und GC hat dann Zähne knirschend, oder? So irgendwie so eine halbe Vertrag. Also man hat sich dann geeinigt irgendwie. Und dann hat er dann ja noch die Saison zu Ende geshootet. Und ist dann zu Servet gegangen und hat in dem Jahr 2026 kommt er doch immerhin auf 30 Einsatzminuten bei Servet. Also das ist ja schon mal nicht wahnsinnig lässig. Und eben, und du kommst ja, jetzt kann man sagen, wenn man die biblische Geschichte aus dem Lukas-Evangelium nimmt, der verlorene Sohn, dann ist es korrekt. Weil der verlorene Sohn ist ja dort der, der das Erbe vom Vater früher bezieht, weggeht, es verprasst, und nachher ohne irgendetwas im Hosensack wieder zurückkommt und der Vater nimmt ihn mit offenen Armen auf und der ältere Sohn ist leicht angepisst und sagt, hey, aber sag mal, ich mache die ganze Zeit alles und so und dann holst du ihn wieder
zurück. Nun sind die älteren Söhne mittlerweile auch alle nicht mehr
da. Wie geht's? Unser Amir Abashi.
Ja. Aber der Amir hat Verständnis für die Rückkehraktion. Ja,
genau. Also
würde ich jetzt mal behaupten.
Okay, also von dem her, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die GC-Fans sagen, hey, Giotto, super, bist du wieder zurück, wir haben dich mega vermisst.
Ja, aber weißt du, auch da, was da GC-Fans denken und fühlen, das ist wie, also letzte Saison haben sie ja mit relativ deutlichen Worten der langjährige, oder, ja, ich weiß gar nicht, wie lange die überhaupt da gewesen sind, zweieinhalb Jahre, Investor verabschiedet. Und jetzt ist ja eine neue Gruppe da, wo, ich habe es extra notiert, damit ich es nicht vergesse, für stabile, nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft will sorgen, die sogenannte Bridge Football Group. Die in Holland, glaube ich, domestizierte Gruppe, die mit Chinesisch im Hintergrund so wahnsinnig daran interessiert ist, ob jetzt jeder GC-Fan das gut oder schlecht findet. Wenn du das Resultat anschaust, kann, glaube ich, der Anhang froh sein, um jeden, der jetzt dazukommt. Und ja, da hat es Irritationen gegeben. Aber ich glaube, der Spieler kann denen etwas bringen. Das ist eine Win-Win-Situation. Er war frustriert in Genf. Es hat hinten und vorne nicht geklappt. In Genf sind sie froh, ist gegangen. Und bei GC kommt das Nummer 11, ist aber eigentlich das Nummer 10. Ist kein Asp Jensen, aber ist ein sicherer Wert. Und ich glaube, der weiss ja selber auch, also so viele Optionen habe ich nicht mehr. Auf oberstem Level. Das nehme ich. Oder? Fühlt sich ja wohl, hat ja, glaube ich, 6 Jahre für GC gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das passt. Und dass das ganz schnell vom Tisch gewischt ist. Das wissen wir von anderen Transfers. Steven Zuber ist auch nicht mit Blumen empfangen worden im letzten Grund. Und dann ist er am Schluss zum besten Spieler gewählt worden. Glaube sogar noch vom Anhang. Das wandelt sich. Und der Giotto Morandi hat keinen Schal verbrannt, hat niemand beleidigt. Also, ich könnte mir noch vorstellen, das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Das Beste, was GC passieren konnte, dass der überhaupt nicht auf die Tour gekommen ist in Genf und sofort eingewilligt hat zu dem Transfer.
Ja, ich glaube, es sind realistische Transfer, oder? Es sind nicht irgendwelche. Also man kennt beide Spieler haben ein Problem, aber da, sonst wären sie halt nicht zu GC gekommen. Oder? Mhm. Also irgendjemand, entweder machst du ein Wett mit einem, oder dann irgendwo holst und das Gefühl hast, ja, das könnte etwas sein. Von dem her finde ich, ja, also...
Ist ja nochmal einer gekommen, also...
Es ist nochmal einer gekommen.
Bujar Blenner.
Genau, das stimmt, ja.
Albanische Nationalmannschaftserfahrungen gesammelt und eben nicht vor 5 Jahren, sondern im letzten Zusammenzug, letzten März. Und ja... Das spricht dafür, dass man die Mannschaft da nicht einfach dem Schicksal überlässt. Das hat man bei GC auch schon das Gefühl gehabt, dass da einfach am Schluss hofft man, dass der Trainer das irgendwie rausreisst. Und alles andere, wir wenden uns ab, Spargang. Das, die 3 Transfers innerhalb von 5 Tagen sind schon ein Signal, dass man sich nicht damit abfindet, einfach gesetzt sein für die Barrage. Und das wird natürlich auch eben beim FCZ registriert worden sein, dass der direkt, vielleicht unter Umständen direkt Konkurrent sich nochmal verstärkt. Also, kann man glaube ich sagen, es sind Verstärkungen, obwohl ich den albanischen Kicker jetzt nicht verfolgt habe in den letzten Jahren. Aber ich gehe davon aus, wenn ich seine Karriere anschaue, dass er, wenn er seine Nationalmannschaft geschafft hat, dass der das Level hat, um in der Super League zu shooten, und der ist 24, das ist nicht ein 18-jähriger Junior, der jetzt das erste Mal Erwachsenenfußball sieht. Was letztes Jahr ja der Fall war bei GC, wo man Italiener rausgegraben hat, aus irgendwelchen Primaveras, wo ich dann auch das Gefühl hatte, also da fehlt mir dann eigentlich der Respekt für die Super League. Das ist eine Profi-Liga und nicht irgendwie ein Nachwuchsportal, wo man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann. Also so ist es nicht. Und darum glaube ich, GC hat vielleicht da die 3 besten Schachzüge gemacht, seit die Saison neu angefangen hat.
Also in jeder Reihe sozusagen haben sie einen neuen geholt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das Gefühl ist so, also man sieht, man schaut zum FCZ und denkt,
man hat ein bisschen gewunken, Jahr, oder? Ja, so ein bisschen mit der Fahne.
Das Jahr.
Nicht mit der Weissen, sondern
ja, und das Jahr könnten wir vielleicht schaffen.
Mhm.
Spannend. Wenn wir total schräge Transfergeschichte, also Transfer ist glaube ich noch nicht, oder?
Nein.
Offiziell ist es noch nicht. Argo.
Es deutet alles auf den Transfer hin, mit der, du kannst es schnell ausführen, also in Lausanne.
Also in Lausanne hat der Trainer Luca Elsner 3,5 Stunden vor dem Spielbeginn vom Göpp-Match Besuch bekommen vom Ilja Despotovic, einem 18-jährigen Stürmer, der geshootet hat in diesem Match, der schon 2-mal in dieser Saison in der Super League zum Einsatz gekommen ist, so eingewechselt worden ist. Und Ilja Despotovic hat ihm mitgeteilt, dass er zurücktritt.
Mhm.
Er gibt seinen Rücktritt bekannt.
Also bei Lausanne gibt er den Rücktritt.
Vorläufig vom Spitzenfußball.
Juristisch gut beraten.
Ja, genau. Und der Hintergrund ist, wir kennen den Vertrag nicht genau und Lausanne hat also so ein bisschen waberig formuliert, aber offensichtlich hat sich mit dem dritten Einsatz etwas verändert in dem Vertrag, den er hatte. Und dann wäre ein Abgang einfach so nicht mehr möglich gewesen. Keine Ahnung, ob es eine festgeschriebene Ablösesumme drin gehabt hat oder nein, was auch immer.
Ich glaube, ich gehe schon davon aus, dass es sehr viel teurer geworden wäre für einen Interessent.
Er hat eigentlich noch einen Vertrag, also er hat noch einen laufenden Vertrag, aber es ist natürlich jetzt, das ist ein Fall, der sehr selten vorkommt, dass ein Spieler seine Kündigung einreicht oder seinen Rücktritt bekannt gibt, vor allem in den 18-Jährigen. Aber rein arbeitsjuristisch, wenn es dann irgendwie vor ein Gericht geht oder so, oder auch bei der FIFA, wird das dann häufig mit dem Lohn, den ein Spieler hat, in Zusammenhang gebracht, oder? Also wie viel hat er dort verdient, darum wie viel ist er wert, also, oder? Und da kann natürlich für einen Nachwuchsspieler, der bis jetzt kaum in der Super League
gespielt hat, gut aus für Lausanne.
Gibt es relativ wenig.
Mhm.
Sehr schräg ist der Club, den er ahnen will, offensichtlich. Das ist Red Star Paris. Das ist die zweite französische Liga. Nicht, dass die schlecht wäre. Aber wenn du schaust, wenn du die WM anschaust und glaubst, eine Weltkarte machst, eine Heatmap, von wo die meisten Spieler kommen, die an dieser WM geschaut haben, die kommen alle aus dem Grossraum Paris. Und warum das jetzt ein Pariser Club bei Lausanne, aber also der Lausanne-Pro, der Tupac, sagt, ja, es ist wahnsinnig berotertrieben, der Transfer. Die Spieler sind eigentlich schon gemerkt, den ganzen Sommer eigentlich überall angeboten worden. Es sei eigentlich egal gewesen, haben sie das Gefühl gehabt, wo es dann angeht. Es ist ein junger Stürmer, der vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie gut das da ist. Aber man denkt sich
so. Man hat noch vom Radar, ist er, glaube ich, auch in der U-Mannschaft von der Schweizer, vom Verband. Also, das Hauptproblem ist da einfach die sehr aggressive Vorgehensweise von seiner Entourage. Dass das nicht von ihm kommt, das ist, glaube ich, da müssen wir jetzt nicht tiefgründige Recherche betreiben. Ein 18-Jähriger stürmt nicht einfach so ins Büro rein und gibt seinen Rücktritt bekannt. Vom Vertrag oder vom Club oder sicher nicht vom Spitzenfußball. Und ja, Planungssicherheit ist dann schon relativ eingeschränkt, wenn wir jetzt schon bei einem 18-Jährigen sind, wo ein paar Superleague-Minuten auf dem Konto hat, wo man ausgebildet hat, wo man schon jahrelang einen Plan verfolgt, wahrscheinlich in Lausanne, und ihm die Plattform auch bereit ist, die Plattform zu geben, und dass der sich nachher kann quasi rausstreiken. Also früher haben wir von Streik geredet.
Oder? Gestreikt hat er gar
ja,
nicht.
Ja, er hat
ja sich auch nicht bekannt.
Ja, ich kann es auch so formulieren. Das ist ein Blitzstreik. Nein, das ist einfach, also rein vom, also ein gutes Licht auf den Agent wirft es nicht. Und es ist einfach eine sehr aggressive Art und Weise. Und da bin ich dann schon sehr gespannt, wie das juristisch ausgeht, weil das wird sehr genau registriert, dass man sich quasi kann so aus einem Vertrag auslösen und die Ablösesumme umgehen und eigentlich, also, ist eigentlich, ja, also, gegenüber dem Club, wo man die Ausbildung genossen hat, ist da das Wohlwollen mittlerweile nicht aufs Minimum, sondern unter Null gesunken. Und ich finde es einfach krass, du kannst nicht mehr planen. Null. Es ist ja auch manchmal umgekehrt so, dass ein Club plötzlich einen neuen Weg einschlägt und du bist der Leidtragende, du würdest zwar gerne weiterspielen, aber du bist einfach verkauft. Aber da kannst du vielleicht noch ein Wort mehr mitreden und da kann ja eigentlich langsam gar nicht mehr mitreden. Und dann ist ja noch die Frage, also wenn es jetzt um so eine Klausel geht, müsste sie ja noch aktiv werden. Also Lausanne kann ja jederzeit auch sagen, wir können das nochmal abändern oder wir bestehen nicht wir ziehen die Klausel gar nicht. Oder die Option. Also, ich habe ja schon von Spielern gehört, die hätten noch müssen 5-mal spielen und dann hat sie noch 3-mal gespielt und man hat dann gleich irgendwie noch eine Einigung gefunden. Also, weißt du, wenn von dem einfach alles nicht mehr kannst ausgehen, dann bin ich gespannt, wie das künftig soll laufen, das ganze Ausbildungswesen. Und der Wert ist ja nicht nur die 4 oder 5 oder 6 Jahre, die er in der Akademie verbracht hat, sondern du verlierst die ganze Fantasie, die in dieser Aktienspieler drin ist, verschwindet innerhalb von einem 5-minütigen Gespräch. Und jetzt gibt es eben noch ein juristisches Hickhack. Und dann wird nie mehr für Lausanne auflaufen. Danach ist
ja, also vor allem, wenn,
schwierig. Wenn, ganz schwierig.
Also natürlich der CEO, der Vincent Steinmann von Lausanne, hat Welschenblick ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, natürlich können wir ihnen jetzt vorwerfen, dass man dem jetzt nicht einen Profivertrag schon früher noch gegeben hat, man hat es probiert. Aber andererseits, dann können wir ja gar keine Nachwuchsspieler mehr aufnehmen und sagen, hey, schau mal, hey, wir sehen gerade, wir haben zwar nicht das Gefühl gehabt, dass du jetzt gerade, aber du explodierst gerade, wir sehen deine Leistung, wir belohnen das, und dann, dass du in der ersten Mannschaft kannst shooten, das kannst du dann nicht machen. Weil dann sagt er ja plötzlich, okay, jetzt habe ich das Interesse von jemand anderem und dann bin ich weg, oder, bevor ich den Vertrag unterschreibe. Das heisst, du musst es dann, ich meine, beim FCZ ist es so gewesen, oder? Also unter Miloš Malenović ist ja, wenn du so lange keinen Vertrag unterschreibst, hast du in der ersten Mannschaft nicht geshootet.
Ja, ja, das sind dann die Knebelverträge.
Wo du dann ja
nicht besser sind.
Genau, wo du umgekehrt auch nicht findest, ist das jetzt wahnsinnig
lässig. Nein, und nachher unter Wert spielst 4 Jahre lang.
Ja.
Also, das, so Aktionen beschädigen den Schweizer Fußball in den Grundfesten. Also, wenn das eine Schule macht, egal ob es das in Lausanne ist, in Zürich, in Basel, wo auch immer, und wenn das ganze Spielervermittlungs-Business mittlerweile wichtiger ist als alles andere, dann haben wir einfach irgendwann wirklich das Grundsatzproblem. Und die gleichen, die sich in dem Agentenwesen bewegen, sind ja eigentlich auch daran interessiert, dass der Mikroorganismus funktioniert. Also sonst können wir einen Einzelsport machen. Dann können wir einfach einzelne rausklauben mit denen in der Akademie. Die sehen das erste Mal mit 17 dann ein Team, das funktioniert. Und voran werden sie nur rumangeschoben. Also, ich weiß nicht, ob ich da zu fest Nostalgiker bin, aber das, also wirklich, also da müssen wir den Fall nicht überhöhen. Aber wenn das Schule macht, dann haben wir das Grundsatzproblem im Schweizer Fußball.
Das glaube ich auch. Ich weiss nicht, ob jetzt der Vertrag sehr speziell war. Lausanne hat ja ein bisschen, eigentlich in der jüngeren Zeit ein bisschen Tradition von Spielern, die das Gefühl haben, sie haben eigentlich keinen Bock mehr für Lausanne zu shooten. Mhm. Carlo Letizia hat ja auch mal einfach ein paar Matches ausgesetzt, weil es dort auch eine Klausel drin hatte, wo er keine Lust drauf hatte. Dann haben wir sich dann geeinigt. Ich bin jetzt gerade am Schauen. Ist immer noch vereinslos.
Vereinslos, ja, wird also, das vereinslos gemeldet.
Simon Simoni noch siebenmal daneben langt. Vielleicht eine Option.
Du lancierst ihn jetzt.
Nein.
Du lancierst ihn jetzt in Luzern.
Ich will noch über etwas.
Ich habe es schon gemerkt. Wenn wir jetzt gerade noch über die offenen Torhüter Simoni Scala reden, an dieser Stelle, also könnt gerne gerade direkt übergumpen. Nein.
Ich hätte jetzt gesagt, wir machen noch etwas Positives. Und zwar die Schweizer Teams im Europacup.
Ja, sind noch vier, oder?
Sind alle vier, die haben können, sind in den Playoffs. Das fünfte Team aus der Super League von Dutz, wo ja kein Schweizer Team ist, hat es nicht geschafft. Durch das am Wochenende relativ wenig Match. Am Sonntag nur einen. Wenn von Dutz weiterkommen, aber am Sonntag keinen.
Man muss alles dafür tun, dass die Schweizer von dem Rang 16 wegkommen.
Ich hatte am Donnerstag Dienst und es war noch überraschend spektakular, was sich so da hat bei diesen vier Matchen von der Schweizer. Also Thun hat gegen Vikingur Reykjavik richtig gezittert.
Ja, also sind wir ehrlich, die waren am Rand gewesen, in ein Debakel hineinzulaufen. Also die anderen aus Reykjavik
haben
300% versiebt. Also sie sind eigentlich im freien Fall gewesen. Und was Lugano geboten hat auf der Färöerinsel, ist einfach peinlich. Das ist mir egal, ob die reisen. Ich bin auch schon dreimal dorthin gereist. Sie reisen sicher nicht in einem Motorsportflüger mit zwei Sitz, sondern in einem ganz normalen Flugzeug. Und da kann man einfach anders shooten. Und das sind, also meine Färöerin, also die Stadt Uster hat, glaube ich, ein grösseres Einzugsgebiet an Fußballer als die Färöerinsel. Und dass man dort, ja, ich glaube, 2-0 hin ist, gut, man ist dann wenigstens noch, hat man dann...
2-2 gespielt, super,
ja, in dem Moment hat man dann doch noch so viel Charakter gefunden, hat gefunden, ganz blamabel gestalten wir den Ausflug nicht. Man muss jetzt Lugano sicher nicht an dem aufhängen und klar hat es eine Vorgeschichte, man hat dominiert und hat es am Schluss geschafft. Aber ja, es ist irgendwie einfach eine Chance mehr vergeben worden, die Koeffizienten zu Punkten zu sammeln.
Nein, in der Qualifikation kommt es darauf an, ob du weiterkommst oder nicht. Und das haben sie ja geschafft.
Ja, das haben sie geschafft. Also gehen wir weiter zum Positiven.
Also sie sind alle vier weitergekommen. Ja. Lugano hat immerhin 2-2 gespielt. Es ist durchgesungen worden in Klagsvik. Lugano hat es immerhin geschafft, rechtzeitig anzureisen, was recht lustig ist, weil Lech Posen hat auch auf den Fähringer geschuttet. Also hat es dann auch am Donnerstag dort schon. Die haben die Anreise nicht geschafft. Das muss eine Sache gewesen sein von wenigen Stunden. Der Nebel. Dafür hat Lech Posen hat dann am Freitag geschuttet und ist jetzt der Gegner von Thun. Mhm. Und Lugano hat aber am Freitag nicht können abfliegen, weil der Nebel dann immer noch so dicht war, dass sie erst am Samstag haben können zurückfliegen. Und genau. Also die Reise, wo man macht mit dem Europacup, ist schon crazy.
Ja, wenn man einfach so früh muss eingreifen muss, dann...
Du sammelst Tausende von Flugkilometern.
Ja.
Lugano hat jetzt Maccabi Tel Aviv.
Ja, aber
in Israel dürfen wir nicht shooten im Moment. Also shooten wir in Georgien an der Schwarzmeerküste. Das sind 2600 Kilometer vom Flughafen Mailand weg.
Und die Entwicklung, also Israel spielt eigentlich im Fußball aktuell wirklich fast keine Rolle mehr. Clubfußball weit hintergeht. Maccabi Tel Aviv ist ein klingender Name noch von früher. Aber dort ist für mich der Fall klar, dann kommen wir weiter. Legen wir jetzt schon fest.
Ich hab die Gegner vorgestellt und habe den Prozent.
Also, ja, du bist bei 50. Ich
bin bei 50 nur.
50.
Okay.
Ich bin bei 60, 40. Nein, gegen den Verein, so wie Lugano im Normalfall auftritt, die Klasse, die sie auf den Platz bringen, mit dem Behrens, der irgendwie die Kante ist in der Schweiz, der Frontmann, der gar nichts beeindruckt, der nur auf die andere Seite ausschlägt. Also, da muss ich sagen, glasklarer Favorit.
75% haben wir ihn gegeben.
Habe ich mich verlesen?
Ich habe ihn 75%.
Habe ich noch weniger als du.
Ich habe ihn
75%. Ich jetzt sofort auf
80%. Ich habe ihn 75%.
Ja, was interessiert mich, mein Geschwätz von vorgestern.
Also, die haben Sheriff Tiraspol, also, St. Gallen ist gegen Sheriff Tiraspol weitergekommen und sie haben Sheriff Tiraspol 6-0 rausgehauen.
Ja, St. Gallen 8-2. St. Gallen eigentlich im Galopp. Oder?
Aber zwei Pfostenschüsse von den anderen. Ja. Aber ja, egal.
Ja, ja, da sind wir zu... Und jetzt, aber spannend ist ja nicht, was gewesen ist, sondern was jetzt kommt.
Genau.
Und das Lustige ist, Ajax trifft auf Sion.
Mhm.
Und da habe ich selbstverständlich deine Einschätzung gelesen und ich bin in Holland in der Ferien gewesen und habe mich irgendwie nur schon wegen dem ein bisschen damit befasst und habe mich auch ein bisschen können ja mit Holländern unterhalten, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie eine führende Kraft sind nach wie vor in Europa. Und wenn du schaust, die Liga in Holland ungefähr Marktwert 1,4 Milliarden und dann kommst du auf die Schweizer Marktwert geschätzt in 350. Dann schaust du so einfach so die Einstufungen an von diesen einzelnen Vereinen und dann schaust du, wie viel das sie ausgegeben haben für zwei Brasilianer. 30 Millionen Euro. Dann hast du wie so das Gefühl, hey, wir sind also nicht nur wegen dem klingenden Namen, aber wir sind wie in einer anderen Galaxie. Und das ist eine Top-8-Nation. Die kommen irgendwie für mich gerade nach der grossen 5 kommt dann schon bald Holland und Belgien, oder? Und wenn du das alles so durchgehst und so eben Van der Vaart mokiert sich über den Zuzug von Julian Brandt, der doch eine fixe Grösse war in Deutschland bei Dortmund. Das ist jetzt, also das sieht man fängt mit tief, das Ajax. Also wie wenig sie sich müssen zufrieden geben müssen, Julian Brandt muss kommen. Dann finde ich schon, da haben wir eine andere Flughöhe. Und das wäre ein Risiko, wenn Sion Ajax will stoppen. Wenn sie die besten Zeiten hinter sich haben, ist mir auch klar, früher glorios gewesen, viermal den Meistercup gewonnen, aber einfach ein Top-Team aus einer Liga, die einfach viermal mehr wert ist als in der Schweiz. Auch wenn wir das damals gar nicht wahrhaben wollen, es ist ja so. Das wäre für mich wirklich ein Sondereffort.
Sie haben ja gleichzeitig mit Julian Brandt schon noch den Marc-André Ter Stegen geholt, ein zweimalige deutsche Nationalspieler.
Bleiweiss von Barca, ja.
Wo beide, glaube ich, auch noch so leicht Hoffnung haben, dass sie via Ajax vielleicht doch auch noch mal so übers Hintertürli vielleicht noch mal im Club-Team können anklopfen. Ja. Also es war wirklich, also grundsätzlich, ich habe das Team angeschaut von Ajax und ich dachte, okay, sie hat keine Chance. Aber wenn ich halt die Offensiv, und das ist schon so lustig, Vor einem Jahr hat man über Sion geredet und gesagt, ja, die sind auch defensiv ultra stabil und gegen Führern ist es ein bisschen langweilig.
Hat sich so viel verschoben.
Und jetzt schaust du an und er hat beim Rückspiel in Sitte gegen Erivan hat er geshootet mit Sürde, Botelli, Nivokasi, Schuarev.
Ja.
Also gesagt, die volle Kapelle vorne.
Vier Gamechanger.
Und für Schweizer Niveau eine krasse Offensive. Und hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut funktioniert. Und nachher, und sie sind kurz vorm Ausgehen, sie sind 0-1 hinten gewesen. Und nachher kommt der Botelli und schießt wieder ein Traumgoal. Will er so? Man weiß es nicht. Kommt eigentlich auch nicht drauf an. Ausser ist oben rechts, die Latte titscht dran, zum rechten Pfosten von ihm aus
gesehen. Aber wenn der so weitermacht, dann erlebt er vielleicht die Gruppenphase gar nicht mehr im Sion-T-Shirt.
Wir haben ja letzte Sendung gesagt, könnte sein, dass der Winsley noch da Sommer geht. Und der Christian Constantin hat bei uns gesagt, das ist also total falsch. Mhm. Und der Karriereplan sieht überhaupt nicht vor, dass sie ihn jetzt abgeben. Also ich weiß nicht. Also
gibt ja zum Glück so wahnsinnig langfristige Karrierepläne im Fußball.
Dann hat er die schöne Sache gesagt, man zahlt das Orchester auch erst nach dem Konzert. Bin ich gar nicht sicher, ob es bei allen Orchestern
ist. Nur, dass der Despotovic auch unterschreiben, die Aussage.
Die dritte Geige schon dran hat. Eben, man zahlt das Orchester auch erst am Schluss und das Konzert laufe ich noch. Finde ich sehr schön. Also die haben immerhin 3,5 Millionen für uns, das ist der Hebel vom Transferwert, ja. Ist sicher höher.
Ja.
Und
ja.
Ich habe so in meiner Fantasie innen, ist Ajax noch nicht so richtig eingespielt?
Ja, sie haben einen durchzogenen Start, 4 Match, Saisonmatch, 2-mal unentschieden, 1-mal noch gegen den Zwergenverein Shelburne.
Ja.
Also die können schon auch ausrutschen und sie sind nicht überzeugend gestartet. Und sie haben einen neuen Trainer, einen Spanier, der da Girona, sagt man, in die Champions League geführt hat, aber auch schwierige Zeiten gehabt. Und ich glaube, Spanier in Holland, sprachlich und alles, die sind glaube noch nicht ganz dort angekommen, wo sie sich sehen. Also,
und dann stelle ich mir noch ein bisschen vor, holländische Hochnäsigkeit.
Das was ich wär, kann bestätigen aus Direktgespräch.
wär noch gut für die Mischung so. Aber natürlich über zwei Spiele, es wird ultra hart.
Ja, und drei oder Ajax. Also, schau dir die Spiele an. Die Hütte ist voll. Und die Holländer sind einfach per se lauter als andere europäische Fans. Es kann also wirklich, du kannst auch mal untergehen.
Ja. Dann haben wir Thun, der eben weiterkommt und immerhin 3,2 Millionen Franken sicher hat durch die Conference League. Also falls sie jetzt verlieren gegen Lechposen, sind sie in der Conference League, sonst in der Europa League. Ich glaube, das Geld ist richtig wichtig.
Sonst hat shootet.
So, ja. Meinst du, sie nervös sind, oder wie? Oder?
Ja, in der Liga sich geschont.
Ja,
und nachher nervös, oder? Also verständlich. Ich glaube, bei Zürich haben wir es vorher gehabt, vom Geld, wenn du einfach merkst, du musst das Geld haben. Sie haben jetzt müssen Spiele abgeben und sie haben jetzt einfach müssen in die Gruppenphase reinkommen mit einem Trainer, der komplett neu ist. Also ich glaube, da verstehst du jeden. Und dann springt noch der Sportchef ab, dass die Konstellation dich schon ein bisschen nervös machen kann. Und also, da ziehe ich den Hut, dass sie das geschafft haben.
Finde ich auch. Also
Art und Weise ist dann am Schluss da wirklich zweitrangig. Und Lechposen, also, Meister, oder? Und in der 5-Jahres-Wertung klar vor der Schweiz, Polen. Also, wird schwierig. Also, ich glaube, es kommt auch gar nicht so darauf an, ehrlich gesagt, in welchem Wettbewerb die am Schluss in der Gruppenphase sind. Für Thun.
Für Thun kommt es nicht darauf an, nein. Und wahrscheinlich ist Conference League im doppelten Sinn am besten. Die Gegner sind eher ihre Kragenweite und sie haben zwei Spiele weniger.
Ja.
Und ich glaube, beide, also, ja. Und Lechposen, ist interessant, die haben ganz viele junge Polen drin. Ja. Also so die Antithese zum FC Basel, wo zwar junge, halb schwedisch-polnische Doppelbürger haben. Aber ich habe geschaut, die haben einen relativ hohen Marktwert. Also der Marktwert ist ja immer ein bisschen Spielsache. Aber, und die teuersten Spieler, also die, wo am meisten, das sind alles U21 polnische U21 Nationalspieler, 4 Stück.
Ja.
Ja, also im Normalfall kannst du ausscheiden, wahrscheinlich kommst du sogar entgegen, wenn du ausscheidest. Ich finde auch, Thun, man kann sagen, okay, sie haben es müssen, eben weil sie das Geld gebraucht haben, aber ich finde das trotzdem ist aller Ehren wert, dass sie sich für
aufhören. Ja, sie haben, also ich habe schon anders erlebt. Ich habe schon anders erlebt in den vergangenen 15 Jahren, dass man sich die Frage gestellt hat, wieso sind wir eigentlich unter Top 4 gekommen?
Mhm. Ja.
Wenn er nachher einfach den Europa-Cup abschenkt.
FC Luzern.
FC Luzern kommt man da in erster Linie in Sinn. Gut, die haben immer noch viel Fasnachtsgeräusche rundherum gehabt und plötzlich neue Pläne und dann ist das Team nicht mehr da gewesen und dann hat man irgendwie nicht gerade mit dem Team B, aber mit irgendeiner Mannschaft sich nachher da im Vorhof blamiert von Europa. Und dann finde ich schon, ja, da muss ich nicht kritisieren. Eben Chapeau, dass sie es geschafft haben.
Aber die Saison wird, also eben nachdem wir jetzt das Rückspiel auch nochmal geschaut haben, das wird auf allen Ebenen, also wie man es ja gewusst hat eigentlich,
aber
eine wahnsinnig schwierige Saison.
Ja, wird wahnsinnig schwierig, aber aus Erfahrung weisst der Trainereffekt von Lustrinelli, der hebt noch mindestens 7-8 Monate an. Klar hat er 4 Schlüsselfiguren nehmen im Team, aber der Rest ist dabei gewesen bei den Meistertitel. Also es ist nicht 100% weg. Sind Schlüsselfiguren weg, aber es gibt eine zweite Garde, die auch Meister geworden ist. Und ich glaube, dass Thun weiter vorne sein wird, als viele prophezeien. Und das ist eine Momentaufnahme, die sind wie begründbar, die Niederlagen, die sie da kassiert haben in der Meisterschaft, weil es einfach Prioritäten anders gelegt. Ich habe letzte Saison an den FC Thun geglaubt, es war ein bisschen überraschend, dass sie dann wirklich den Titel holen. Und ich würde es jetzt noch nicht ganz abschreiben.
Gut. Dann gehen wir noch zu St. Gallen. Die haben einen Gegner, den ich leider nicht sicher falsch ausspreche, Nordjylland. Das ist so 20 Kilometer, glaube ich, von Kopenhagen, ein Ort. Dort bin ich total ins Rabbit Hole runter, Kate, wo ich nachschaue, was mit dem Club ist.
Interessant, was die für eine Geschichte haben. Die werden aus Ägypten gesteuert.
Die gehören einem ägyptischen Konglomerat. Ja, die haben sich mal so die haben sich mal eigentlich als FC St. Gallen von Dänemark probiert zu positionieren, der nette Club von nebendran, sind dann so halb Konkurs gegangen. Es hat so eine Art versucht, ich weiß nicht, ob der Präsident verurteilt worden ist oder nicht, auf jeden Fall, der hat dann probiert, sich selber den Club für 500'000 dänische Kronen zu verkaufen, und dann ist der Rest von seiner Firma Konkurs gegangen, und dann hat man dann irgendwie nachgerechnet und hat gefunden, ja, aber der Club war eigentlich doch 25 Millionen wert gewesen und so. Auf jeden Fall hier und her, und seit glaube ich, so etwa 3 oder 4 Jahren gehört das der Mansour Group.
Ja.
Das Stadion heisst Right to Dream.
Ja, Park, dann nehmen wir das wirklich, oder?
Und das ist der Name von einer Akademie in Ghana, Right to Dream Academy, und die gehört auch dem reichsten Ägypter, dem Herrn Mansour, und der Tut FC, wer kennt ihn nicht? Also natürlich Tutankhamun FC ausgeschrieben, gehört auch dazu. Und San Diego in der Major League Soccer.
Ja. Eine schöne Streuung. Du kannst nicht falsch liegen. Irgendwann triffst du schon mal noch den richtigen.
Genau. Ja, in dem Sommer haben sie einen für 25. Also die haben tatsächlich jetzt eine, also so mehrere Spieler von dieser ghanaischen Akademie nach Nordsjælland geholt. Der Sommer ist einer für 25 Millionen zu Coventry, direkt in Premier League. Und sonst werden die einfach immer 4., 5. oder 6. Kannst du würfeln.
Spannend ist, 18 Kaderspieler kommen aus Dänemark.
Mhm.
Also weißt, es ist dann schon nicht der Klassiker, da der Investor aus Ägypten, der fliegt aus der ganzen Welt Spieler ein, und ein Quotendän ist auch noch auf dem Feld. Also es sieht nach wie vor so aus, als sie lokal positioniert sind, aus der Ferne gesteuert. Und offenbar genug Wein gekommen, um jetzt gegen St. Gallen zu spielen.
Für St. Gallen, wo ich... Also, toller Start, oder?
Mhm.
Dass du merkst, dass es kein Vorteil sein kann, dass man mit einem Trainer in die dritte Saison geht, nacheinander. Das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es schon Schweizer Weltrekord ist. Und dass du einen Kader hast, wo der linke Verteidiger schon weiss, wie der rechte Flügel heisst, weil er sich schon mal gesehen hat. So. Und vielleicht kommt man sogar noch einigermaßen aus miteinander und weiss, was man für Fußball will schuten. Es ist ja nicht alles immer nur super überzeugend, aber es ist halt gefestigt und wahnsinnig schwer zu knacken, oder? Und ich habe letzte Woche gesagt, die weigern sich auch einfach, die Spiele zu verlieren.
Nein, sie haben... Eben, dass das Gesicht der Görtler ist, das ist kein Zufall. Also, das ist ja wie, wenn du müsstest am Reisbrett planen, müsstest genau auf den Görtler kommen und auf den FC St. Gallen und die zusammenfügen. Das passt. Und er spielt das ja auch aus und kann dann die Emotionen wiederholen und wir kommen immer wieder auf den Görtler. Und um den Görtler herum hast du eine fixe Gruppe, hat deutsche Mitspieler, mehrere deutsche Spieler in dem Kader, oder? Und ganz wichtig, viel wichtiger, als ob der Görtler noch 4 Jahre so weit geschaut hat, ist, dass der Hüppi die richtigen Fäden gezogen hat nach dem Göpsig. Und ich mich noch gewundert habe damals, was fängt jetzt der an, so eine Diskussionsplattform eröffnen, dass der starke Mann geblieben ist und dass die das in der Kürze dann, wo das öffentlich war, haben können so handeln, dass der FC St. Gallen nicht einen Totalschaden erlitten hat, sondern dass die gleiche Crew vielleicht noch ein bisschen in veränderter Form das kann weiterziehen. Also ich glaube, der entscheidendste Matchball haben sie schon vor der Saison versenkt, nach dem Göpsig. Und es ist auch jahrelang gegangen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass St. Gallen einfach von heute auf morgen auf die Idee gekommen ist, dass es noch gut wäre, wenn wir mal das so wieder ausstellen. Ich meine, gut, mit Zähler haben sie auch sehr lange zusammen geschafft, das muss man auch sagen. Aber es hat dann auch eine rechte Ruptur gegeben, oder, wo noch alle Sutter dann sich den Weg getrennt haben. Also ganz einfach, aus ganz einfachen Verhältnissen kommen sie nicht. Aber jetzt machen sie es gut. Und in der Schweiz spielen sie ganz oben mit. Das hast du, glaube ich, in den ersten Match können rausgespüren, dass sie das auch können. Und dass die Doppelbelastung, müssen wir mit denen gar nicht erwähnen, das haben die intus.
Ja, also es wäre zum ersten Mal, dass sie es würden richtig schaffen, mit Doppelbelastung. Mhm. Die Verletzungssachen haben wir auch schon letzte Woche angesprochen, das ist immer ein bisschen Thema. Was ich finde, das Duell mega interessant, weil Dänemark-Schweiz, finde ich, ist so auf Augenhöhe. Also Letzte Saison war Kopenhagen FCB. Also, wo man dann auch muss sagen, okay, Kopenhagen massiv mehr Mittel zur Verfügung als der ehemalige Ries in der Schweiz, Basel. Massiv mehr. Ja. Ist eine bittere Niederlage für Basel dort. Der erste Schlag, wo vielleicht schon das erste Bein, wo Ludovic Magnan unter dem Stuhl weggebrochen ist.
Ja, und eine bittere Erkenntnis. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass der ehemalige Ries aus der Schweiz da plötzlich komplett im Hintertreffen ist und dass man fast schon muss sagen, ja, wäre noch überraschend, wenn man die würden.
Es wäre ein Ex-Block gewesen.
Wäre noch ein Ex-Block gewesen und vorhin hast du die mit dem linken Bein, den du nachher verloren hast, weg.
Ja, vielleicht schon.
Früher so, schon.
Ja. Aber Nordirland finde ich jetzt eben, also, das ist eben immer, sie sind einmal Zweiter geworden, einmal Neunter und sonst immer Vierter, Fünfter, Sechster, Vierter, Fünfter, Sechster, Vierter, Fünfter, Sechster. Das finde ich interessant. Also keine Ahnung, ich glaube, da gibt es keinen Favorit. Aber ich fände es richtig cool. Ich würde es St. Gallo gönnen. Vielleicht machen sie dann einmal auswärts weniger Pyro zünden, dass sie dann wieder ein paar Auswärtsmatch dürfen machen.
Ja, sie müssen sich noch ein bisschen angewöhnen an die Reisli.
Genau, wo macht man Wellenseich und so. Mhm. Aber
ich habe aber gleich ein paar gesehen in Lissabon.
Sind trotzdem ein paar gesehen? Also es hat einfach keinen Fernsektor gegeben, oder? Ich weiß nicht.
Nein.
Ja. Hey, gut, was habe ich noch aufgeschrieben? Wir sind ja schon über die Stunde, aber noch ganz kurz. Brel zu Atlanta United. Top-Start in die Major League Soccer. 12 Punkte aus 18 Spielen. Der FC Vaduz von der Major League Soccer.
Es ist aber nie eine Bestätigung gekommen.
Nein, ist ganz
verworrene Kanal hat mir übermittelt, dass er übrigens auch noch England und Italien im Auge hat.
Okay.
Und dass dort der Mercato ja bekanntermaßen noch offen ist. Ich habe mich auch ein bisschen verleiten lassen und habe gedacht, ah ja, klar, das passt ja noch eigentlich zu ihm, weil er schätzt die amerikanischen Sportarten sehr, das weiss ich. Er ist wirklich ein Fan. Und der Lifestyle würde eigentlich ihm auch noch zu Pass kommen. Und zumal man dort auch nicht den Fußballer die ganze Zeit an jeder Ecke erkennt und anspricht. Ich glaube, er ist ja einer, der dann am Schluss sich wie da rasen und da privat. Und ich glaube, dass das in Amerika sehr wohl möglich ist, weil einfach die ganze Konstellation eine andere ist. Kann ich mir vorstellen. Kann man aber auch vorstellen, dass es normal weitergeht in Rennen. Ist auch nicht ausgeschlossen. Ich glaube, die grosse Enttäuschung war natürlich, dass man die Champions League Plätze verspielt hat, in einer ein bisschen ärgerlicheren Art und Weise. Und ich glaube, Rennes ist dann interessant, wenn die Champions League kann spielen. Und das haben sie nicht geschafft. Und ja, also es ist wie so, da würde ich keine Prognose wollen abgeben.
Also, was man schon aus Rennes gehört hat, ist eigentlich, dass die Wohnung schon zum Saisonende praktisch geräumt war. Also, dass, glaube ich, das Ziel schon nicht war, nochmal eine zweite Saison, also von ihm aus eine zweite Saison in Rennes.
Ja, ich glaube, es war ja auch völlig ein überraschender Transfer gewesen, oder? Wenn ich Rennes gehört habe, das wäre ich nie im Leben gekommen. Und es ist ja dann auch noch ein Trainerwechsel passiert, oder? Also, ist mir jetzt der Name entfallen. Von dem Trainer, den ihn geholt hat, war eine grosse Figur gewesen. Und dann ist das irgendwie alles drunter und drüber und hat sich alles wieder verändert. Ja, aber beim Brel, ich glaube, unabhängig davon, wo er spielt, er wird weiterhin ein Faktor bleiben. Das ist das Entscheidende in der Schweizer Fußballnazi. Also, ich glaube nicht, dass, wenn er jetzt auf Amerika würde gehen, dass er jetzt irgendwie, dass man das so muss interpretieren, hat sich verabschiedet von dem Leistungsanspruch, das glaube ich überhaupt gar nicht. Und er ist noch nicht alt. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich würde ihn vor allem gerne in England sehen. Mit dieser Postur und mit dieser Geschichte, die er hat und all das, was er kann bringen, wenn er Selbstbewusstsein hat, dann wäre das für mich egal welche Adresse. Also, der Granit Xhaka hat es ja vorgemacht. Du kannst aus Sunderland, aus einem, wie soll man es jetzt nennen? Es ist jetzt nicht so die schönste Brut gewesen am Anfang. Du kannst eine bezaubernde Brut machen. Also, das kann der Brel ja vielleicht auch, wenn er im richtigen Ort landet, in England machen. Und wenn ich mir all die Spieler anschaue, dann, also, würdest du ihn dort nicht sehen? Ich würde ihn dort sehen.
Also physisch natürlich schon, was natürlich krass geworden ist, aber das also, ist halt die unfassbare Qualität, die halt inzwischen auch, also der Ball dürfte halt nicht 2 Meter wegspicken, wenn du ihn annimmst. Oder wenn deine Aufgabe ist, du musst ein bisschen zurück, also du musst im Sturmzentrum zurücksäckeln, den Ball entgegen, dann dürfen du dort nicht 2 Meter vom Fuß, weil sonst säckelst du in Kontri.
Einer von den Mitspielern vom Xhaka, der Brobby, holländischer Nationalspieler. Dem rutscht, glaube ich, aber auch mal den Ball über den Finken. Und er ist.
Darf trotzdem weiter shooten.
Darf dort in der Premier League weiter shooten. Hat dann, glaube ich, einige Goal. Ich könnte mir es einfach vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass der nicht ohne falsche Hoffnung noch ein bisschen kann zuwarten kann.
Okay, also das heisst, Breel Embolo noch nicht. Ist noch nicht in Atlanta gelandet. Ja. Und dann können wir dann nächste Woche noch darüber reden. Oder
ich werde mir auch überholt und schneidest dann nochmal
genau, schneidest dann alles aus. Super Deal.
Super Transfer gewesen, haben sie schon immer gewusst.
Remo Freuler ist zu Olympiakos Piräus.
Ja.
Wenn man so schaut, Steven Zuber, der damals zu Athen gegangen ist, ist dann relativ schnell zu Ende gegangen mit der Nationalmannschaftskarriere.
Ich verstehe Bologna nicht, dass man ihm der 2-Jahres-Vertrag nicht hätte geben wollen. Das verstehe ich nicht. Also wenn ich die italienische Liga anschaue, ich will jetzt nicht, dass jetzt das Bild kommt, der Modric mit dem Freuler vergleich, aber der ist 41, hat jetzt wieder, also sie sind fast auf den Knie hergerutscht, also nochmal verlängert. Es gibt diverse ältere Spieler. Und der Freuler hat nach wie vor das im Tank. Er hat an der WM, er ist unumstritten. Italien ist seit 12 Jahren nicht mehr an einer WM. Und dann frage ich mich manchmal schon ein bisschen, der ist nicht 38. Dass das nicht möglich war, dass der Weg vor, er ist ja total sozialisiert in Italien. Und überall, wo er war, hörst du nur Gutes rundherum. Auch jetzt, du kannst die Reaktionen anschauen von diesen Fans, oder? Da kannst du schon ein bisschen etwas rauslesen. Das verstehe ich nicht, dass man ihm dass man da keine Einigung gefunden hat. Und Olympiakos Piräus, ja, ist ein schillernder Verein mit einem schillernden Präsident. Und ist er immer noch, oder ist er ausgestiegen bei Nottingham?
Der Präsident, das...
Ich meinte, das ist irgendwie mal noch...
Das müsste ich jetzt noch
recherchieren. Muss es noch recherchieren.
Weiß ich nicht.
Der Präsident von Olympiakos.
Marinakis.
Ja. Dass der immer, oder, wo ja relativ wankelmütig und schnell
kann. Ich will mir den als Präsident davon, wie ich mich spontan. Der Evangelos Marinakis.
Also, ist das nicht in Nottingham gewesen, wo man doch sehr viele Trainer in der Kürze gehabt hat, wo einem anderen Klinken in die Hand gegeben hat und es richtig schwierig geworden ist. Und Nottingham kann man aber, glaube ich, ausschliessen, oder? Dort war er ja schon gewesen. Das ist ja, glaube ich, nicht so eine Liaison sein, wo unter noch Jahren davon träumt. Also, ja.
Rio Ave gehört Männer.
Ja, nein, also...
Marinakis. Und ja. Nottingham ist ja immer noch dabei.
Also eben, hat es ja beim Gemelli früher nicht gegeben, dass er quasi zuerst auf Kanada ist, am Schluss ist er wieder in Italien gelandet. Können wir, glaube ich, jetzt hier ausschliessen. Die Verbindungen gibt es nicht, aber ja.
Was meinst du für die Nationalmannschaft?
Der Gemelli hat ja früher mal in Kanada gespielt, oder? Und ist dann, glaube ich, wieder zurück, weil der Besitzer ist der gleich gewesen wie der damalige Verein in Italien, oder?
Ja.
Dass man sich da austauscht hat, also das können wir jetzt da, glaube ich.
Nein, das habe ich schon, schon begriffen. Nein, aber was meinst du, was bedeutet das für die Nationalmannschaft?
Weil dass er zu Olympiakos also, ist.
Wo der Blerim ja in Kanada war,
ja.
Und der Petkovic gesagt, das wäre voll gut, du würdest wieder in Italien shooten.
Ja, ist aber, glaube ich, unmittelbar vor einer Endrunde gewesen.
Genau.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Also, ganz ehrlich, Xhaka, Freuler hat extrem funktioniert. Ja, Schari wird jetzt wahrscheinlich eine andere Rolle spielen in Mailand, so wie ich das interpretiert habe in der Vorbereitung. Also der Amorim hat das System umgestellt und dort spielt er eine Rolle. Und wenn der Yashari diesen Schritt macht, dann wird sich auch da natürlich etwas verschieben. Und dann kommt es darauf an, ja, wenn du in Griechenland spielst, wie das der Muri dann ausleitet, oder? aber er hat sehr viele Argumente gesammelt, dass er in den letzten 12 Jahren weiterhin den Platz zu beanspruchen. Und so wie ich das verstanden habe, du hast das auch gehört, hat er sich, glaube ich, sehr offensiv geäussert, dass er seine Zeit übrigens noch nicht abgelaufen sei in der Nationalmannschaft, oder?
Was ja recht lustig ist, weil wir ja vor der WM das Gefühl gehabt,
ja,
das ist
ja,
eigentlich
ja,
jetzt,
ja,
das
haben
ist
das Gefühl,
der letzte Tanz.
Ja, ist der letzte Tanz und er verlängert jetzt den Tanz noch eine Runde. Und das ist dann ein anderes Thema, da gibt es sicher noch genug Raum und Zeit, um über das zu philosophieren, wie der Nazi-Trainer dann mit dieser neuen Konstellation umgeht. Darum bin ich eben gespannt, wie der Yashari dann in Mailand performt.
Gut, also, sie sind übrigens ausgeschieden in der Champions League-Qualifikation, das haben jetzt noch schnell nachgeschaut, Olympiakos.
Ja.
Das
sind sie jetzt aber gesetzt.
Ja, ja, gegen Nijmegen.
Ja, das spricht für die holländische Liga.
Eben.
Den müssen wir doch so auslegen.
So, hey, ich danke dir vielmals, Sven, dass du vorbeigekommen bist.
Merci
auch. Es tut mir leid für alle IB-Fans, aber wenn man halt so locker im Kopf weiterkommt und sie haben jetzt noch den Zimba, gerade heute Morgen abgegeben und, und sie haben, da kann man doch noch etwas dazu sagen, und sie haben, ach, ich und Name, Jesus Gott, sie haben doch noch Stürmer geholt, wo wir alle gedacht haben, jetzt sind sie eigentlich, sie
Kalisen.
Der Kalisen.
Schau jetzt, das ist jetzt wie so eine Übersprungshandlung, einfach Kalisen. Ich bin nämlich genau gleich angreifbar zum Thema nehmen.
Nein, der Kalisen,
ja.
wo wir eigentlich die Geschichte hatten, sie müssen etwa 25 Spieler loswerden, hat IB gesagt, wissen ihr was? Die haben keine Ahnung, wir brauchen noch einen Stürmer.
Mhm. Haben sie vorausgedacht?
Wegen Zimba oder was? Oder
nein,
was meinst du?
Da kommt sonst noch einer in der Offensive, der auf dem Absprung könnte sein, Sanchez.
Aber Kalisen wäre jetzt nicht der logische Sanchez-Ersatz, oder?
Sanchez-Ersatz, nein.
Also,
wäre er nicht.
Mich hat der Zuzug ein bisschen überrascht.
Mhm. Ich auch.
Aber offensichtlich haben sie das Gefühl, dass sie, also ich glaube, er ist wirklich als Backup für den Essende.
Hat aber eine sehr gute Quote in der Super League. Glaube ich.
Kann
ich
sehen?
Ja, ich meinte. Also, ist jetzt nicht, müsstest du deine statistischen Refugien nochmal schnell checken. Ich meinte, der hat eigentlich recht eine gute Quote.
Also, auf jeden Fall.
Also, der weiss, was Goal steht.
Ja, ja.
Nein, und auch preislich. Also, der kommt, das ist nicht einfach ein Schnäppli.
Nein, das ist nochmal ein richtig teurer Spieler in einen Kader rein, wo ja. Richtig, also, ja. In Bern will man in dieser Saison sich nicht den Vorwurf machen, dass von oben her, dass man irgendetwas ausgelassen hat. Oder? Also, man deckt alles ab. Und wenn es am Schluss nicht reicht, dann kann man von der Sportlerführung, okay, dann hören wir, weiß auch nicht,
dann hören wir den Betrieb
dann
einstellen.
Dann macht doch euren Scheiß allein.
Ja,
wenn das auch nicht
selber.
Genau.
Mister. Remo Dominik, 2010 doch einmal gesagt, macht doch euren Scheiß allein, Pfeifen ins Sand gerührt hat.
Genau.
Sind wir aber weit abgeschweift. Nein, aber.
Kalisen 32 Goal in 110 Matches von der Super League und
ja,
13 Assists.
Finde ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht unterirdisch.
Nein.
Oder?
Nein, gibt es andere, die schlechtere Quote haben.
Aber der Sanchez, wenn ich einfach so die Snippets, die Zusammenschnitte sehe, die Highlight-Videos, dann kommt bei mir wirklich einmal die Frage auf, muss der nochmal 6 Monate Super League spielen oder findet man da noch?
Vermutlich fände ich jemanden, aber vermutlich fände ich da, dass er halt keine WM geshootet hat und dass er halt aus immer noch die letzte Saison halt von einer Verletzung
ja, aber ist jetzt schon lange
und so. Ja, ja. Aber ich glaube nicht.
Her.
Was IB ja auch ist ein Club, der klare Vorstellungen hat, wie viel Kohle
das
sie werden.
Ja,
spielen muss
da wird es wahrscheinlich.
Und ich glaube nicht.
Dem spätestens dort wird die Mauer sehr hoch werden.
Dass im Moment jemand findest, der jetzt gerade sagt, ja, ich schiebe gerade den ganzen.
Würde auch nicht zu IB passen.
Ich finde auch, das soll. Also ich würde da jetzt nochmal sehen, shooten.
Ja. Ja, ich auch.
Ich persönlich. Und auf mich kommt es ja davon. Ich bin der Konsument von dem Produkt Super League.
Ja.
Gut, also. Hey, wir kommen in einer Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, dann macht eine nicht unter 12 Sternen. Wenn ihr mehr auf der Strasse seht oder im Schwimmbad, was am Wochenende passiert ist, wir dürfen mit Herrn Ratz ansprechen. Wir dürfen mir aber auch direkt Florian sagen. Es ist okay.
Bist direkt, bist wie ein Fußballer direkt angesprochen worden. Mit Selfie-Wunsch?
Nein, yes, es geht. Nein, das eine ist sehr lustig.
Haben wir dich heimlich gefilmt?
Das eine war jemand auf einem Töff, der mich von der Seite an einem Rotlicht angesprochen hat. Und das andere war jemand im Schwimmbad, der nicht gewusst hat, von wo er das auch mich kennt. Das gibt es ja auch so. Und ich habe dann, er hat mich so lange angeschaut, dass ich dachte, ich muss ihn auch kennen. Aber wir haben uns beide nicht kennt. Also von dem her, alles gut. Hey, ich wünsche euch eine schöne Woche und ciao zusammen.